Es kommt immer wieder vor, dass bestimmte Themen mich sozusagen überfallen. Das heißt, plötzlich sind die so präsent, dass ich dazu was machen muss oder denke, ich muss dazu was machen und es lässt mich nicht los, bis ich es auch zu Papier gebracht habe oder ja, was dazu habe. Manchmal sehr plötzlich, also es ist nie geplant. Und manche Themen sind, bewegen mich schon länger, also dass ich etwas wahrnehme oder meine wahrzunehmen. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich merke, jetzt muss es mal zu Potte kommen. So ist es mir mit diesem Thema gegangen, dass ich zumindest meine, schon sehr lange in verschiedenen Bereichen etwas zu beobachten, was ich mal Selbstzerstörung nennen würde. Im politischen Bereich und auch im kirchlichen Bereich und in anderen Bereichen. Und ich habe es mal so genannt vom Geheimnis der Selbstzerstörung. Ein Blick dahinter und darüber hinaus. Vom Geheimnis der Selbstzerstörung, ein Blick dahinter und darüber hinaus. Der Schöpfung herrscht, seit wir sie kennen, also seit dem Sündenfall, ein Kampf zwischen Leben und Tod, Aufbau und Zerstörung, Ordnung und Durcheinander, ich könnte auch sagen Kosmos. Und Chaos, Licht und Finsternis, Gut und Böse, Wahrheit und Lüge und so weiter und so weiter. Könnte man unendlich fortsetzen. Die gute Nachricht ist, die Kräfte des Lebens, des Aufbaus, des Lichtes, die sind stärker. Das sehen wir in jedem Frühling. Das sehen wir nach jedem Regen in der Wüste, wer dort mal war. Das sehen wir an Pflanzen, die sich mühsam durch Asphaltspalten drängen und plötzlich ist da Leben, wo man nur Tod vermutet, wo man sagt, da kann gar kein Leben sein. Das sehen wir, wie sich zerstörte Waldgebiete regenerieren und selbst die Fehler der Menschen dann noch wettmachen am Ende. An vielen anderen Stellen. Vor allem sehen wir es in der Auferstehung von Jesus Christus. Und an diesem Sieg des Lebens dürfen und sollen wir als Kinder Gottes Anteil haben. Und zwar jetzt schon und in der Ewigkeit erst recht. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte, bis dahin gilt allerdings auch, die Kräfte der Zerstörung und des Todes führen zu schlimmen Verlusten. Und sie werden bis zum Ende dieser Weltzeit wirken und sich sogar noch verstärken, bis sie dann endgültig überwunden sind. Und in diesem Kampf der Gegensätze, den ich am Anfang nannte, sind wir alle ohne Ausnahme mit hineingenommen. Dieser Kampf findet um uns statt, er findet in uns statt und sogar auch durch uns. Und die Frage ist, wie kommen wir da durch? Oder wie kommen wir da heil durch? Und da ist es gut, zunächst bei allem zu fragen, wirklich bei allem. Woher kommt das gerade, was da geschieht? Woher kommt es? Und die zweite Frage, wozu soll es nach Gottes Willen dienen? Ich betone, wozu soll es nach Gottes Willen dienen? Also welches Ziel hat Gott damit? In Jesaja 65 steht eine sehr herausfordernde Bibelstelle, jedenfalls für uns Christen, für die Juden ist es klar, aber wir kämpfen damit. Jesaja 45, 6 bis 7, da steht, wenn ich es etwas wörtlicher übersetze: Ich bin Jahwe und keiner sonst, der Licht formt und schafft Finsternis, der Frieden macht und Unheil schafft. Ich bin Jahwe, der all dies tut. Das heißt, egal was geschieht, wir haben es immer mit Gott zu tun, immer. Es ist immer in seiner Hand und unter seiner Kontrolle. Selbst wenn Mächte der Zerstörung und der Finsternis wirken, ist es in Gottes Hand und Kontrolle. Und hier steht dieses Herausfordernde, der Licht formt und schafft. Da steht dieses Bara, wie bei der Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dasselbe Wort schafft Finsternis. Steht dort. Ich hätte es nicht reingeschrieben, aber es steht dort. Das heißt, Leben und Tod, Aufbau und Zerstörung, sie haben immer etwas mit Gott zu tun und Gott verfolgt damit ein Ziel. Nehmen wir als Beispiel die Krankheit. Ich sehe Krankheit immer als eine Vorbotin des Todes. Irgendwann kommt die letzte Krankheit meistens. Oder es zeigt an, dass der Todeskeim in uns irgendwie wirkt. Woher kommt diese Störung oder Zerstörung? Da kann man ganz viele Ursachen finden und benennen. Körperliche Ursachen, seelische Ursachen, geistliche, äußere, innere. Aber wenn wir den Gott der Bibel ernst nehmen, dann gibt es keine Krankheit an Gott vorbei. Das heißt, ohne seine Zustimmung und Zulassung zumindest. Gott kann Krankheit zulassen, warum auch immer. Da bleiben Fragen offen. Ich habe da viele Fragen und verstehe vieles nicht. Und ich habe keine Antworten. Das ist so. Aber was ich weiß ist, Krankheit ist bei Gott nie Ziel oder Zweck. Sie kann nur Mittel zum Zweck sein. Sie kann zum Beispiel zur Erziehung dienen oder sie kann zur Heiligung dienen oder sie kann, das sind jetzt alles nur Möglichkeiten, zur Glaubensschule dienen. Zur Glaubensschule einmal in Richtung Heilung, also dass wir lernen, Gott auch zu vertrauen und zu beten. Aber auch, um zu lernen, trotz allem an Gott festzuhalten und ihn auch darin zu ehren. Also lernen, Gott um Gottes Willen zu leben und nicht nur der Segnungen wegen. Also nicht nur, wenn mir es gut geht und ich mich als gesegnet erlebe. Aber klar ist und sollte sein und darf sein, Gott heilt jedes seiner Kinder spätestens in der Ewigkeit. Das ist unsere Perspektive. Sollte sie immer sein. Natürlich kann Krankheit in Einzelfällen, ich betone Einzelfällen, auch Mittel des Gerichtes Gottes sein. Das gibt es. Mir fallen zwei Beispiele in der Bibel ein. Einmal Gericht, um uns zurechtzubringen und zurecht zu erziehen. 1. Korinther 11 ist beim Abendmahl, haben viele das Abendmahl missbraucht. Und Paulus sagt, deswegen sind viele von euch krank oder sogar vorzeitig gestorben, weil ihr dort nicht aufgepasst habt, damit ihr aber am Ende gerettet werdet. Also nicht zum Verderben, sondern eine Erziehungsmaßnahme. Im Einzelfall kann Krankheit auch ein Gericht sein zur Vernichtung, dass Gott sein Gericht durch eine Krankheit ausführt. Herodes wurde von Würmern zerfressen und starb. Also das ist zum Beispiel eine Apostelgeschichte, wo er sagt, das ist Gericht Gottes in diesem Fall. Aber jedenfalls ist Krankheit nie ein Ziel bei Gott. Also er macht nicht krank, um jemanden krank zu machen. Das ist es nicht. Wir werden krank, weil wir in dieser gefallenen Schöpfung leben und sonst was, aber es ist nie Gottes Ziel. Alles, was geschieht, auch alle Zerstörung, hat ein Woher und auch ein Wozu. Und wir sollten lernen, dies beides aus der Perspektive Gottes zu sehen. Und das ist, glaube ich, ein lebenslanger Lernprozess. Aber ich möchte jetzt gerne die Werke der Zerstörung ein bisschen näher anschauen. Und da gibt es meiner Meinung nach zwei Arten von Zerstörung. Zerstörung kann von außen kommen oder von innen. Bleiben wir bei der Krankheit, sie kann von außen kommen, durch Bakterien oder Viren oder äußere Einwirkungen oder Gewalt oder was auch immer. Und sie kann von innen kommen. Das kann der Alterungsprozess einfach sein, der einfach abläuft. Das können Autoimmunkrankheiten sein, wo der Körper sich innerlich selber angreift. Auch bösartige Krankheiten, wir haben immer, jeder von uns hat bösartige Zellen in sich, es ist leider so. Und wenn das Immunsystem aus irgendeinem Grunde nicht mehr seine Arbeit richtig tun kann, warum auch immer, da kann es verschiedene Gründe geben, dann können diese Zellen sich ausbreiten und von innen her alles zerstören. Solange das Immunsystem voll arbeitet, passiert das nicht, werden die vernichtet. Und Krankheiten, die von innen her zerstören, sind besonders gemein, weil sie viel schwerer zu entdecken sind und auch schwerer zu bekämpfen als etwas, was von außen zugefügt wird und was man gleich sieht und wo man von außen dann handeln kann. Deswegen ist das so gemein. Wenn wir eine Schicht tiefer gehen zu psychischen Problemen und Krankheiten, die auch Menschen innerlich zerstören, in der Folge mitunter auch äußerlich, die können von außen ausgelöst werden, etwa durch traumatische Erfahrungen, Und dazu kommen aber dann schon innere Komponenten, einmal eine genetische Veranlagung oder auch die seelischen Widerstandskräfte, die man hat oder nicht hat. Resilienz, sagt man heute. Und diese inneren Faktoren entscheiden darüber oder wesentlich darüber, ob und in welchem Maße ein Zerstörungsprozess jetzt in Gang gesetzt werden kann, wenn jemand etwas Schweres erlebt. Und hier merken wir, dass wir außen und innen gar nicht immer trennen kann, dass es oft zusammenspielt. Und daneben gibt es dieses merkwürdige Phänomen der Selbstzerstörung, ich nenne es mal so. Das kommt ja von innen, also ein Mensch macht sich selber kaputt. Etwa durch Süchte verschiedener Art oder durch Essstörungen, das ganze Gebiet. Oder durch Selbstverletzungen in verschiedener Weise, die sehr am Zunehmen sind. Extremste Variante wäre Suizid. Ein Mensch zerstört sich selber. Und die Ursachen in diesem selbstzerstörerischen Verhalten liegen entweder in Spannungen, Nöten und Mängeln, die man konstruktiv nicht lösen kann, sondern mit destruktiven Mitteln auszugleichen versucht. Ich sage das nochmal, weil ich das für die Hauptursache halte. Ich persönlich nach meinem Überblick oder was ich so wahrnehme. Ursachen liegen zunächst oft in Spannungen, Nöten und Mängeln, die man nicht konstruktiv lösen kann, sondern mit destruktiven Mitteln auszugleichen sucht. Ich nenne ein ganz primitives Beispiel. Wenn es mich hier juckt und das lästig ist, fange ich an zu kratzen, um diesen Juckreiz auszugleichen. Aber ich zerstöre damit eigentlich noch die Wunde viel mehr. Ich sollte das nicht tun, ich mache es trotzdem. Aber um diesen Reiz auszuhalten, mache ich etwas Selbstzerstörerisches. Man ganz einfaches Beispiel von ganz außen. Dasselbe passiert auch seelisch dann, wenn dort so Spannungen sind. Und eine zweite Ursache wäre eine mangelnde Selbstannahme, mit der auch ganz viele zu tun haben. Und dann sich selber verachten und gegen sich vorgehen. Und der Trend, Probleme durch selbstzerstörerisches Verhalten zu lösen oder in den Griff bekommen zu wollen, scheint stark zuzunehmen. Was ich so, oder ich beobachte es schärfer, ich weiß es nicht. Und zwar nicht nur auf der persönlichen oder psychischen Ebene, sondern Selbstzerstörung oder Zerstörung von innen gibt es auf vier Ebenen, auf der körperlichen Ebene, auf der seelischen, auf der geistlichen und auf der gesellschaftlichen Ebene. Ein Beispiel aus der geistlichen Ebene, also aus der Bibel und dem Volk Gottes. Israel ist dabei, in sein Land der Verheißung einzuziehen. Das wird von Anfang an versucht, äußerlich zu verhindern, vom Pharao angesehen, angefangen und von Armeen, die es bekämpfen, nicht zulassen wollen, die es verhindern wollen. Auch von innen, im Volk selber gab es Probleme, dass es von innen auch schwierig war. Wir können jetzt nicht die ganze Geschichte von 1. Mose bis Josua durchgehen. Ich beschränke mich mal auf 3. Mose 22 bis 25, Israel und die Moabiter. Die Moabiter wollen den Einzug Israels in Kanaan verhindern. Der Versuch, das äußerlich militärisch zu verhindern, scheitert. Dann versuchen sie es mit einem geistlichen Angriff von außen oder einem spirituellen Angriff von außen durch den Magier Biliam. Dass da die verflucht und die so besiegt werden können, das scheitert ebenfalls. Aber der Versuch, Israel von innen zu zerstören, gelang damals und immer wieder. Biliam gab nämlich den Rat, Israel zur Sünde zu verführen, konkret zu Unzucht, Hurerei und Götzendienst, und es dadurch geistlich, innerlich so zu schwächen, dass es auch äußerlich besiegt werden kann. Und das war wirksam, der Rat Biliams. Spielt in der Bibel immer wieder mal eine Rolle, bis hin zur Offenbarung, weil nämlich dieses Vorgehen auch in der Gemeinde von Jesus hochwirksam ist. Deshalb wird im Neuen Testament zum Beispiel immer vor Götzendienst oder Hurerei Unzucht gewarnt, weil das von innen heraus eine Gemeinde oder den persönlichen Glauben zerstört. Die raffinierteste Form der Zerstörung ist die Selbstzerstörung, die von innen kommt. Die raffinierteste Form. Zerstörung, die von außen auf mich zukommt, kann ich sehen. Und ich kann mich davon noch relativ leicht distanzieren. Die Zerstörung von innen ist dagegen viel schwerer zu erkennen. Und es ist viel schwieriger, sich davon zu distanzieren und sich dagegen zu verteidigen. Man müsste sich nämlich gegen sich selber verteidigen. Und Selbstzerstörung kann dort greifen, wo sich etwas herausbegeben hat aus der Annahme Gottes, aus der Selbstannahme von Gott her, aus der Demut vor Gott und aus seinen Lebensordnungen. Mit anderen Worten, wenn wir uns nicht mehr von Gottes Wort gesund ernähren und danach leben, wenn wir seine Gegenwart und seinen Geist verlieren, dann nimmt unser geistlich-seelisches Immunsystem Schaden oder bricht zusammen. Und die Folge ist, dass sich Bösartiges ungehindert ausbreiten kann, schließlich die Herrschaft übernehmen und alles zerstören kann. Das kann Einzelne betreffen, das kann eine Familie betreffen, das kann eine Gemeinde betreffen, eine Kirche und schließlich eine ganze Gesellschaft. Und Selbstzerstörung kann, zumindest wo sie in größerem Rahmen stattfindet, schon eine Form des Gerichtes Gottes sein. Er lässt uns nämlich einfach laufen und machen. Er überlässt uns uns selbst und korrigiert nicht mehr. Sagt, wenn ihr wollt, bitte macht. Oder die nächste Stufe, die die Bibel dann nennt, er gibt uns dahin, er gibt uns Preis, er liefert uns aus, er übergibt uns der Zerstörung. Und die Folge, so lesen wir es in Römer 1 zum Beispiel, wir leben nur noch nach unseren eigenen unguten Lüsten, nach unseren Leidenschaften und Begierden, finden das richtig gut und merken gar nicht, wie die uns unter dem Deckmantel der Freiheit gefangen nehmen. Wir sind gefangen in unserem eigenen, verdorbenen und verkehrten Denken, das wir für richtig und vernünftig halten. Und dieses Dahingegebensein in die eigene Verstockung verhindert Umkehr und Erneuerung, die jetzt nicht mehr möglich sind. Selbstzerstörung kann ein innerseelisches oder innerkörperliches Phänomen sein. Daneben glaube ich oder denke ich, dass es auch so etwas wie geistliche Mächte der Zerstörung gibt und dass sich manche vielleicht davon auch auf Selbstzerstörung konzentrieren oder spezialisiert haben. In Offenbarung 9 ist zum Beispiel eine ranghohe dämonische Macht erwähnt, deren Heer, also die Untergebenen dieser dämonischen Macht, zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die Menschheit losgelassen werden. Also das bestimmt immer noch Gott, wann das losgeht. Aber der Name dieser Macht ist Abaddon oder Apollyon, hebräisch und griechisch. Und beides bedeutet Zerstörer oder Verderber. Und das ist zugleich ein Kennzeichen aller dämonischen Mächte, egal wie sie sich darstellen. Und doch zeigt gerade die Offenbarung, die Weichen werden immer im Himmel gestellt. Also keine Macht der Zerstörung kann ihr Werk ohne Erlaubnis von oben tun. Und ich denke, dass diese Mächte der Zerstörung sich oft reinhängen, auch wenn andere Ebenen mit eine Rolle spielen, dass sie das noch verstärken. Außerdem zeigt die Bibel, es gibt Mächte, Strömungen und Tendenzen zur Zerstörung und Selbstzerstörung nicht nur bei Individuen, also Einzelpersonen, sondern auch in ganzen Gesellschaften und Ländern. Das heißt auch, dass diese Mächte, Strömungen und Tendenzen der Zerstörung, Selbstzerstörung auch Regierungen und ihre Medien, auch Kirchen, christliche Gemeinschaften mehr oder weniger beeinflussen und im Griff haben können. Und Mächte der Zerstörung und Selbstzerstörung sind auch in Ideologien wirksam. Ideologien sind letztlich immer tödlich, sage ich. Immer. Warum? Sie verabsolutieren etwas, also einen bestimmten Wert zum Beispiel, reißen es aus dem göttlichen Zusammenhang, machen es so zum Götzen und dann versprechen sie das Gute und bringen das Böse. Oder tun das Böse im Namen des Guten. Und das ist zerstörerisch. Da braucht es gar keine Feinde von außen, das kommt von innen. Beispiele aus der jüngeren Zeit sind etwa der Nationalsozialismus und der Internationalsozialismus. Wir haben abgekürzt Sozialismus oder Kommunismus gesagt. Sie versprachen das Heil und brachten Unheil. Sie versprachen das Paradies und brachten vielen die Hölle. Sie versprachen eine neue Gerechtigkeit und sorgten für neue Ungerechtigkeiten. Sie versprachen ein neues Leben und brachten Ungezählten den Tod. Und ehe wir uns darüber erheben, auch das Christentum konnte und kann zur Ideologie werden. Folgen eines ideologisierten Christentums waren zum Beispiel Kreuzzüge und gewaltsame Ketzerverfolgungen. Und wie viele hängen heute nur noch einer christlichen Ideologie an, statt in einer lebendigen persönlichen Beziehung zu Jesus Christus zu leben? Ergebnis ist ein dem Zeitgeist angepasstes, moralisierendes Gutmenschentum, das alles wahre geistliche Leben im Keim erstickt und verhindert. Ich sage es mal so. Und noch eine Methode der Zerstörung von innen. Ich sage jetzt nicht, dass diese Deutung stimmt, aber manche deuten die Kirchengeschichte so, dass sie sagen, nachdem es dem Teufel nicht gelang, die Kirche von außen durch Verfolgung zu vernichten, heiratete er sie, um sie von innen her zu zerstören. Kann man mal drüber nachdenken? Es ist jedenfalls bis heute eine äußerst wirksame und erfolgreiche Vorgehensweise, die bis in höchste Kreise tatsächlich praktiziert wird, auch im politischen Bereich. Missliebige Organisationen oder Institutionen, die man nicht vernichten kann, unterwandert man, setzt sich an ihre Spitze, und dann verändert man ihre ursprüngliche Ausrichtung. Also existieren sie äußerlich weiter, blühen oder treiben ihre Blüten, aber ihren ursprünglichen Sinn, ihre ursprüngliche Berufung und Bedeutung haben sie längst eingebüßt. Das ist wie so eine Art genetische Umprogrammierung, die da von innen heraus passiert. Und möglicherweise erklärt es so manche Entwicklung, die wir beobachten können, auch im politischen Bereich. Wo stehen wir? Biblische Prophetien über die letzte oder die Endzeit stellen ein hohes Maß an äußerer und innerer Zerstörung in Aussicht. Da müssen wir nicht drum herum reden. Matthäus 24 oder Offenbarung, überall. Und die Gemeinde Gottes muss sich darin bewähren. Deswegen steht es ja drin, dass wir vorbereitet sind. Am meisten warnt Jesus in seinen Endzeitreden vor Verführung. Am allermeisten. Dazu passt ein Satz, den ich neulich in einem Film hörte, der in Arte gezeigt wurde. Ich habe mitgeschrieben ganz schnell. Der Antichrist ist gerissen. Er benutzt die Tugenden eines Menschen, um ihn fehlzuleiten. Der Antichrist ist gerissen. Er benutzt die Tugenden eines Menschen, um ihn fehlzuleiten. Und das kann man an vielen Stellen sehen. Was zeichnet sich heute ab? Ich glaube oder interpretiere es so, dass unser Land und darüber hinaus die westliche Welt und auch zumindest die beiden großen Kirchen, aber auch viele Freikirchen, wie von einem Geist der Selbstzerstörung befallen sind. Ich nenne mal Beispiele aus dem gesellschaftlichen Bereich. Im Namen des Umweltschutzes wird Umwelt zerstört. Für saubere Energie wird Energieversorgung unsicher und teuer gemacht und dabei auf Methoden zurückgegriffen, deren Gesamtbilanz der Umwelt mehr Schaden zufügen als die bisherigen Arten der Energiegewinnung. Um Demokratie und Freiheit zu verteidigen, wird zu Maßnahmen gegriffen, die aus dem Totalitarismus kommen und zu ihm führen, mit Verboten und sowas, oder Verhören. Im Namen der Wissenschaft werden bestimmte Forschungen und deren Ergebnisse unterdrückt oder ignoriert und gecancelt. Dadurch verliert die Wissenschaft gerade ihre Wissenschaftlichkeit. Sie wird zur Ideologie und zur Hure der Politik. Statt umfassend zu bilden, werden Universitäten zu Brutstätten woker Ideologie. Wohin Wissenschaft im Dienste einer Ideologie führt, in Anführungsstrichen, wurde uns im Deutschland des 20. Jahrhunderts zweimal eindrücklich vorgeführt. Oder im Namen der Toleranz werden andere Erkenntnisse, Meinungen nicht mehr toleriert. Oder im Namen von Gleichberechtigung und Gerechtigkeit werden naturgegebene und notwendige Unterschiede geleugnet. Ungleiches wird gleich gemacht. Selbst das Offensichtlichste wird geleugnet und darf nicht mehr gesagt werden. Zum Beispiel, es gibt zwei Geschlechter. Natürliches und Biblisches wird dekonstruiert und dafür Neues konstruiert. Und genau so werden Identitäten, Persönlichkeiten und Menschen bis ins Körperliche hinein zerstört. aber im Namen des Guten. Ja? Oder, um jeden Rassismus auszumerzen, werden gewissen Gruppierungen aus den Nationalitäten und Geschlechtern bestimmte Rollen wie Täter- oder Opferrollen zugewiesen. Ja, bestimmte Rassen sind immer Opfer und bestimmte sind immer Täter. Gewisse Geschlechter und Nationalitäten oder Menschen gewisser Hautfarben werden durch festgelegte Quoten bevorzugt. Ja? Ergebnis ist tatsächlich ein neuer Rassismus und neue Diskriminierungen, allerdings unter umgekehrten Vorzeichen. Und Kompetenz ist kein Kriterium mehr für gewisse Entscheidungen und Berufungen. Oder im Namen des Guten, der Freiheit, der Demokratie und des Friedens wird Krieg, also maximale Zerstörung, mental, militärisch und wirtschaftlich vorbereitet. Das sind wir gerade. Oder für bessere Wirtschaftsgerechtigkeit und fairen Handel werden Auflagen und Gesetze durchgedrückt, die die Ärmsten vom Handel ausschließen. Oder um ja alles ganz richtig und allumfassend gerecht zu machen, entwickeln und praktizieren wir eine Bürokratie, die, nachdem sie viele Ressourcen verschlungen und hohe Kosten verursacht hat, notwendige Vorhaben und Investitionen, wenn nicht verhindert, so doch stark behindert. Bürokratie beherrscht inzwischen die Demokratie in Deutschland und Europa. Oder, um uns und anderen unsere Güte und moralische Überlegenheit zu beweisen und mit der erklärten Absicht, unsere Gesellschaft zu bereichern, werden alle Grenzen geöffnet und so auch dem Bösen unter Zerstörung des Gesamtgefüges Tor und Tür geöffnet. Im Namen der Vielfalt wird eine Vereinheitlichung durchgedrückt und eine Diktatur der Gleichheit errichtet. Im Namen der Menschenrechte wird den Schwächsten und Schützenswertesten, nämlich dem Menschen im Mutterleib, ihr elementarstes Menschenrecht, das Recht auf Leben, abgesprochen und entzogen. Eine Kultur des Todes gewinnt Raum. Um aufgeklärt, fortschrittlich und frei zu erscheinen, trennt sich unser Land von seinem geistlichen Erbe und den Werten, die Freiheit, Fortschritt und Demokratie erst möglich gemacht haben. Dadurch öffnet es sich umso mehr für zerstörerische Ideologien und eine Religion, die Freiheit, Fortschritt und Demokratie vernichten werden. Oder im Nebel woker Ideologie und politischer Korrektheit unter Voranstellung wirtschaftlicher Interessen, Klammern Öl, und in vorauseilender Unterwerfung unter eine Macht, deren Terror sie vorgeben zu bekämpfen, verurteilen westliche Demokratien die einzige Demokratie im Nahen Osten, die auch stellvertretend für den Westen um den Erhalt einer freiheitlich-demokratischen Wertordnung kämpft. Das kann nur zur Zerstörung der westlichen Demokratien, wie wir sie bisher kannten, führen. War das jetzt zu kompliziert oder habt ihr das verstanden? Wohin führt Selbstzerstörung im gesellschaftlichen Bereich? Sie führt zu einem Niedergang in allen Bereichen. Okkulte Kräfte und eine dämonische Religion stehen bereit, das innere Vakuum zu füllen. Bürgerkriege im Inneren und Kriege mit anderen Ländern mit Tod und Zerstörung können nicht ausgeschlossen werden. Dabei sollten wir zwei Punkte mitbedenken. Erstens, das Reiche aufsteigen und wieder fallen hat es schon immer gegeben und wird so bleiben. Muss man in die Geschichte schauen. Der Fall der Reiche wurde entweder durch äußere Angriffe, durch innere Zerfallserscheinungen bzw. durch eine Kombination beider Dinge ausgelöst. Die spätrömische Dekadenz ist sprichwörtlich geworden. Das scheint sich nun in der westlichen Welt zu wiederholen. Andere stehen mit langfristigen Zielen schon längst in den Startlöchern, um unsere bisherigen Bereiche zu übernehmen und so ihr Reich auszuweiten. Zu unserer westlichen Dekadenz gehört, dass wir dies verkennen, naiv verharmlosen oder gar aktiv unterstützen. Ein zweiter Punkt, der ist noch wichtiger. Der Niedergang der westlichen Welt kann zur Chance für das Evangelium werden. Wo der Stolz auf das eigene Können der Demut weicht, kann Gott wieder Gnade geben. Wo der materielle Reichtum vergeht, könnt ihr wieder neu nach dem unvergänglichen Reichtümern gefragt werden. Wo die wirtschaftliche, materielle und kulturelle Sattheit genommen wird, könnte wieder ein geistlicher Hunger erwachen. Wo der äußere Friede nicht mehr selbstverständlich bzw. vorhanden ist, könnte wieder neu nach dem inneren und himmlischen Frieden gefragt werden, der von äußeren Umständen unabhängig ist. Wo infolge der Gesetzlosigkeit die Liebe der Allermeisten erkaltet, könnte neu nach der Liebe Gottes und der Liebe der Nachfolge von Jesus gefragt werden. Ich denke, wir sollten es so sehen, dass das, wenn Gott nicht durch Segen zu sich rufen kann, dass sein letztes Mittel ist, nochmal uns zu sich zu rufen, auch die ganze westliche Welt. Und da ist eine Riesenchance selbst in diesen Dingen noch drin, von Gott her. Und da sollten wir als Gemeinde bereit sein und das auch so sehen. Und nochmal, die Dinge sind alle unter der Kontrolle Gottes, so schrecklich sie sind. Sie sind unter der Kontrolle Gottes. Ich nenne jetzt mal Beispiele für Selbstzerstörung im kirchlichen Bereich. Um Gottes Wort professionell zu verbreiten, ersetzen wir den Heiligen Geist durch eine wissenschaftliche Ausbildung, der ein methodischer Atheismus zugrunde liegt. Damit berauben wir die Bibel ihrer Heiligkeit, Kraft und Wirksamkeit. Um bessere geistliche Ergebnisse zu erzielen, greifen wir immer mehr auf weltliche Methoden zurück. Dies wird den geistlichen Niedergang beschleunigen, denn nur Geist bringt Geistliches hervor, das Fleisch dagegen nur Fleisch. Das heißt, weltliche Methoden bringen nur weltliche Ergebnisse. Es kann gar nicht anders sein. Um der empfundenen Bedeutungslosigkeit in der Welt zu entgehen, verfallen wir immer mehr der Selbstsäkularisierung, die die Kirche erst recht überflüssig macht. Also wir verweltlichen uns selbst, heißt das. Für geistliche Qualitätssicherung professionalisieren wir geistliche und kirchliche Dienste. Dadurch verhindern wir, dass sich Gemeinden biblischen Merkmalen auch nur annähern können. Zur Personalgewinnung erhöhen wir die weltliche Attraktivität kirchlicher Berufe, Lohn und so, und finden so immer weniger Mitarbeiter, die tatsächlich von Gott berufen sind. Um viele mit ins Boot zu holen, machen wir die Ränder und Schwellen immer niedriger. Ergebnis, statt seetüchtig zu werden, laufen die Rettungsboote voll Wasser und gehen unter. Statt Salz und Licht der Welt zu sein, also uns von ihr deutlich zu unterscheiden, passen wir uns der Welt immer mehr an. Die vorherrschende Lösung lautet inzwischen, wir auch. Statt so die Welt zu gewinnen, gewinnt die Welt uns. Salzlos gewordenes Salz kann nur noch zertreten werden. Um in der Gesellschaft Gehör und Beachtung zu finden, gleichen die Verlautbarungen der Kirche inhaltlich immer mehr den Verlautbarungen von Regierungen, Parteien, Gewerkschaften und NGOs. Genauso verliert Kirche ihr prophetisches Mandat. Wer mit den Wölfen heult, wird keine Schafe retten. Er vertreibt sie. So verlassen auch immer mehr Gläubige die Kirchen. Um weiter bestehen zu können, suchen wir die Freundschaft mit der Welt und haben vergessen, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Wer Gott zum Gegner hat, hat weder Bestand noch Zukunft. Um die Besucherzahl der Gottesdienste zu erhöhen, gestalten wir sie menschengefällig statt gottgefällig. So zieht sich Gottes Geist weiter zurück. Gottesdienste werden zu religiösen Menschendiensten, die kaum jemand braucht und niemandem zum Heil verhelfen. Die Besucherzahlen nehmen weiter ab. Um das Evangelium für Menschen annehmbar zu machen, verändern und verwässern wir es so, dass wir das biblische Evangelium verlieren. In der Folge haben wir nichts mehr anzubieten, was die Menschen nicht auch anderswo bekommen könnten. Um als Kirche weiter präsent zu sein, passen wir die Strukturen den sinkenden Zahlen an. So verringern wir unsere Präsenz vor Ort und Investitionen in die Menschen. Genau dadurch beschleunigen wir den Rückgang geistlichen Lebens. Menschen, die hauptberuflich geistliches Leben fördern sollten, werden zu gehetzten Religionsmanagern und Dienstleistern. Wir entwickeln Schutzkonzepte gegen Missbrauch und vernichten so geschützte Räume, die es für Seelsorge und lebendige Gemeinschaft braucht. Oder auch, im Namen der Liebe tolerieren wir alles, statt den Leib Christi zu entgiften und von Krebsgeschwüren zu befreien. Oder im Namen der Rechtgläubigkeit zerfleischen wir uns gegenseitig und richten unsere Energien gegeneinander, statt sie zur Gewinnung von Menschen für Gott einzusetzen. Auch ein großes Problem, selbst bei den Frömmsten. Wohin führt die Selbstzerstörung im kirchlichen Bereich? Zunächst sei an zwei Lehren aus der Kirchengeschichte erinnert. Eine erste Lehre: äußerer Druck und Feindschaft, Verfolgung von außen und Armut lassen die Kirchen hier innerlich und äußerlich wachsen. Eine zweite: äußerer Reichtum und Anerkennung durch die Gesellschaft, verbunden und erkauft mit Abfall von Gott und seinem Wort, zerstören die Kirchen wirksam von innen. Für den weiteren Weg unserer Kirchen sehe ich folgemögliche Szenarien. Ich bin kein Prophet, ich weiß nicht, was davon kommt. Ich durchdenke es nochmal. Das Werk der inneren bzw. Selbstzerstörung unserer Kirchen könnte zu deren Marginalisierung bzw. Untergang der Kirche, wie wir sie kennen, führen. Der Zerfall der äußeren Gestalt würde damit dem inneren Zerfall entsprechen. Dies wäre einerseits ein Gericht Gottes. Gericht Gottes fängt am Haus Gottes an, sagt die Bibel. Andererseits bedeutete dies aber auch Gnade für suchende Menschen. Sie könnten nun nicht mehr auf eine Mogelpackung hereinfallen, auf der etwas steht, was längst nicht mehr drin ist. Zweite Variante: die Kirche Jesu Christi könnte zur Bedürfnisanstalt der Menschen verkommen, die nur noch der Befriedigung entsprechender religiöser Neigungen und Wünsche nach eigenem Gutdünken dient. Ein dritter Punkt, der ist wieder wichtig: da die Kräfte des Lebens größer sind als die Kräfte des Todes, gilt auf alle Fälle, die Gemeinde, die Jesus Christus baut und die auf dem Bekenntnis zu ihm beruht, kann nicht von den Pforten und Mächten des Totenreiches überwältigt und somit zerstört werden. Geistliches Leben wird sich neue Strukturen suchen und schaffen, vielleicht im Untergrund und unter Verfolgung. Genau so kann Gemeinde nach innen und außen neu wachsen. Das letzte Buch der Bibel zeigt jedenfalls nach allem, was ich verstehen kann, es wird vor der Wiederkunft von Jesus zwei Arten von Kirche geben. Eine mit der Welt vereinte und von Gott verworfene Kirche und eine mit Jesus vereinte und von der Welt verworfene, verfolgte Kirche. Und jetzt wieder ein wichtiger Punkt. Wir dürfen und sollten darum beten, dass sich die biblischen Verheißungen und prophetischen Ankündigungen erfüllen, nämlich: Gott schenkt noch einmal eine tiefe Erneuerung und Weckung auch in den Kirchen oder zumindest den Menschen unseres Landes und des Westens. So eine Erweckung wird es allerdings nicht ohne das Kreuz geben. Also nicht ohne Buße und Umkehr im Inneren und nicht ohne Verfolgung und Bedrängnis von außen. Naheliegend ist auch, dass der neue Aufbruch einem Zusammenbruch des Alten folgt. Das habe ich vorhin schon mal angedeutet. Biblisch klar ist und bleibt: es wird am Ende einen Showdown zwischen Finsternis und Licht geben. Beide werden zeigen, wer sie sind und was sie können. Unser Fokus muss unbedingt auf Gott und sein Werk gerichtet sein. Also wir dürfen nicht auf die Finsternis und ihre Werke gucken, da geben wir dem Teufel alle Ehre. Die Bibel sagt: siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkelt die Völker, ja, doch über dir erstrahlt der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das gilt zuerst Israel in der letzten Zeit, aber ich glaube auch, dass es für die internationale Gemeinde von Jesus gilt. Die Finsternis kommt, die steigert sich, aber Gott wird auch mehr Licht geben, das brauchen wir auch, um durchzuhalten, das geht gar nicht anders. Und Gott hat beides versprochen. Er hat eine Ernte versprochen am Ende. Das Ende der Welt ist die Ernte. Und Ernte besteht nicht nur aus Zeug, was man wegschmeißt, sondern da sind die Scheunen voll. Die werden voll werden. Das ist versprochen in der Offenbarung. Die werden voll werden. Es werden ungezählte Menschen gerettet werden. Das sagt die Offenbarung. Oder ein Wort, was auch sehr wichtig ist, aus dem ersten Johannesbrief: Die Finsternis vergeht oder ist am Vergehen und das wahre Licht scheint schon. Es scheint bereits. Und es ist wichtig, dass wir auf dieses Licht sehen. Das kommt und das schon da ist und das andere vergeht. Das darf nicht unsere Hauptaufmerksamkeit haben. Wir müssen es registrieren, deswegen sage ich die Dinge auch, müssen es einordnen, aber es darf nicht unsere Hauptaufmerksamkeit haben. Alles bisher Dagewesene, alles Menschliche und alle dämonischen Reiche, so groß und wichtig sie sich dargestellt haben, werden in sich zusammenfallen. Und Gottes Reich, so winzig es jetzt aussehen mag, wird wachsen und alles andere überragen und ausfüllen. Es gibt so eine schöne Vision bei Daniel, wo eine Riesenstatue ist und dann kommt so ein kleines Steinchen, was da unten rankommt und immer größer wird und zum Berg wird und alle anderen Reiche dann einnimmt. Dass diesem Kommen des Reiches Gottes die Zerstörung der anderen Reiche vorangeht, muss uns eigentlich nicht wundern. Der Sieg. Noch einmal klar ist, die Kräfte des Lebens sind stärker als die Kräfte des Todes. Es zeigt nicht nur die Kraft der Natur, sondern ist seit der Auferstehung von Jesus Christus klar entschieden. Und an seinem Sieg dürfen und sollen wir Anteil haben. Wir haben also keinen Grund zur Klage und zur Resignation, sondern allen Grund zur Hoffnung nach der Bibel. Gottes Reich kommt gegen alle menschlichen Reiche und gegen alle menschlichen Bestrebungen und Bemühungen. Auch unsere Bemühungen lassen Gottes Reich nicht kommen, da sollten wir uns nicht zu viel einbilden. Aber wir können und dürfen Gottes Reich zu uns kommen lassen. So rum wird ein Schuh draus. Und wir können uns diesem Reich einfügen und einordnen, uns mit Gottes Reich eins machen und so kommt dann auch Gottes Reich durch uns zu anderen. So rum. Den Zerstörungen, egal ob von außen oder innen, gehört nicht die Zukunft. Und am Ende kann nicht mal der Antichrist das Kommen des wirklichen Christen, des wahren Christen, Christus verhindern, sondern muss dessen Sieg und Ehre vergrößern und sein Kommen mit auslösen. So kann auch keine Zerstörung hindern, was Gott aufbauen wird. Und nichts kann und darf uns hindern, Gottes Wege zu gehen und uns für sein Werk gebrauchen zu lassen. Und jetzt noch Schritte auf dem Weg zum Sieg. Ich komme zum Ende, aber das ist vielleicht das Wichtigste. Schritte auf dem Weg zum Sieg. Zunächst, wir haben nicht gegen Fleisch und Blut, also gegen Menschen zu kämpfen. Nie. Auch nicht gegen Politiker oder so etwas. Sondern gegen unsichtbare Mächte der Finsternis. Auch wer nur gegen gewisse Maßnahmen vorgeht, bekämpft lediglich das Unkraut über den Boden, nicht aber die Wurzeln. Der eigentliche Kampf ist geistlicher Natur und kann nur geistlich geführt und gewonnen werden. Verstehen sollten wir, geistliche Resultate verlangen geistliche Methoden. Biblisches Leben kann nur auf biblischen Wegen mit biblischen Inhalten und in Gottes Ordnungen entstehen, erhalten werden und wachsen. Jetzt noch einige geistliche Strategien, wenn ich das so sagen darf, gegen Selbstzerstörung. Das erste wäre Beugung unter Gott, seine Wege und Gerichte, statt Empörung über das Böse bei den anderen. Ich sagte ja, Gott hat es unter Kontrolle, was geschieht. Wir müssen uns wirklich an dieser Stelle unter Gott beugen. Rebellion bringt hier nicht weiter. Umkehr zu dem Gott der Bibel und zu seinem Wort und Geist ist klar. Das ist immer Thema und wird immer Thema bleiben. Bitte, Gebet. Bitte um Gnade. Gebet, bitte um Gnade. Anbetung des wahren Gottes im Geist und in der Wahrheit. Dadurch Unterordnung unter ihn. Leben in seinem Reich unter seiner Herrschaft, statt sich von Menschen und Strukturen beherrschen zu lassen. Deshalb ist Anbetung wirklich, ich sag mal, fast überlebensnotwendig, weil wir nur so erstmal unseren Fokus auf Gott richten können und er uns so, oder an Größe zumindest zunimmt, er wird uns nie so groß, wie er ist, das schaffen wir gar nicht, aber dass Gott uns größer wird, so brauchen wir diese Ausrichtung auf ihn, dass wir ihn anbeten, ehe wir die Probleme angehen. Erstmal muss klar sein, dass Gott größer ist. Deshalb ist diese Anbetung des wahren Gottes im Geist der Wahrheit ganz wichtig. Und diese Anbetung bedeutet immer, ich unterwerfe mich ihm. Er ist größer. Er hat es Sagen. Und die Menschen, Strukturen, Zerstörung dürfen wir nicht beherrschen. Biblische Maßstäbe und Richtlinien anerkennen und praktizieren. Wir gewinnen keinen Blumentopf, wenn wir diese Normen aufheben und uns anpassen. Liebe zur Wahrheit statt Liebe zum Erfolg oder zur Anerkennung und Karriere. Einheit des Geistes suchen und bewahren, gegen das Gegeneinander kämpfen. Einheit des Geistes suchen und bewahren. Jetzt kommt das Gegenteil. Dennoch vor biblisch geforderten Trennungen nicht zurückschrecken. Gegen Worte, die selbstzerstörerisch um sich fressen wie ein Krebsgeschwür, hilft nur Isolation und radikale Trennung, um selbst nicht ebenfalls zerstört zu werden. Was medizinisch klar ist, sollte auch geistlich klar sein. Ich habe dazu Bibelstellen im Manuskript, wo das mehrfach steht. Leben und wachsen im biblischen Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, weil Wahrheit, Glaube, Hoffnung und Liebe sind nicht tot zu kriegen. Sie haben Zukunft bis in alle Zeitalter, bis in alle Ewigkeit hinein. Und der letzte Punkt, der auch mit den ersten eng zusammenhängt, die hohe Kunst der Annahme, einschließlich Selbstannahme, suchen und praktizieren. Die hohe Kunst der Annahme, einschließlich Selbstannahme, suchen und praktizieren. Nur das Angenommene kann erlöst werden, sagten die Kirchenväter. Selbst Christen verwechseln gar nicht so selten eine destruktive Selbstverachtung mit biblischer Reue und Buße. Aber Selbstverachtung ist eine satanische Fälschung. Sie verdirbt es selbst, statt es geistlich zu erneuern und Christus ähnlicher zu machen. Viele haben heute Probleme mit der Selbstannahme. Tatsächlich ist Selbstablehnung die Ursache vieler Probleme und zerstörerischer Prozesse. Das gilt nicht nur für einzelne Personen, sondern ganze Gesellschaften. Der Selbsthass der Deutschen ist eines ihrer hervorstechendsten Merkmale, was international mit großer Verwunderung übrigens zur Kenntnis genommen wird. Das gibt es sonst bei keinem anderen Volk. Man kann Gründe dafür nennen, aber gewisse Verhaltensweisen von uns Deutschen sind wahrscheinlich nur so zu erklären, weil dieses uns selbst mit unserer Geschichte nicht annehmen kann. Dann versuchen wir, das zu kompensieren und zerstören aber uns selber. Das ist wie es psychisch auch passieren kann. Das ist derselbe Mechanismus, aber passiert in der Gesellschaft. Also, ja, Selbsthass ist immer zerstörerisch. Das gilt für Einzelne, es gilt aber auch für ganze Länder und übrigens auch für Gemeinden und Kirchen. Es wäre also gut und unter Umständen sehr heilsam, nicht nur die Beziehung zu uns selbst, sondern auch unsere persönliche, auch emotionale Beziehung zu unserem Land, unsere Kirche daraufhin einmal zu überprüfen. Nehmen wir uns und auch unsere Kirchen, unser Land von Gott her wirklich an? Oder haben wir auch ein Problem mit Ablehnung? Wer sich von Gott angenommen weiß und Gott angenommen hat und vertraut, wer verinnerlicht hat, dass Gottes Wort und Gebot aus reiner Liebe kommen, wer weiß, dass er von Gott her eine Berufung und ewige Bestimmung hat, der wird sich nicht selbst zerstören oder durch Sünde zerstören lassen. Er lernt ebenfalls, Gottes Wege und Gerichte anzunehmen und sich darunter zu beugen. Und zur Tugend der Annahme und Selbstannahme gehört, dass wir lernen, unsere Situation und die der Kirche oder der Kirchen erst einmal von Gott her anzunehmen, um uns dann von Gott gebrauchen zu lassen, von ihm her erneuernd tätig und wirksam zu werden. Ich sage den Satz nochmal. Zur Tugend der Annahme und Selbstannahme gehört, dass wir lernen, unsere Situation und die der Kirche erst einmal von Gott her anzunehmen, um uns dann von Gott gebrauchen zu lassen, von ihm her erneuernd tätig und wirksam zu werden, denn nur das Angenommene kann erlöst und verändert werden.